Ein Team, ein Podcast. Der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen mit Host Kevin Gavin.
Willkommen zurück. Es ist ein neues Jahr. Es ist für Anfang Februar vielleicht ein bisschen spät, um allen Leuten noch ein frohes neues Jahr zu wünschen. Aber tun wir jetzt einfach mal, weil wir hören uns zum ersten Mal in diesem Jahr. Freue mich sehr, bevor wir gleich mit Yannick Kohlbacher sprechen, einem unserer Stars aus der deutschen Nationalmannschaft, nochmal kurz der Hinweis, gebt uns gerne Feedback. Sagt uns, was euch gefällt und was auch vielleicht nicht und erzählt euren Freunden, Familien, Kollegen, Vorgesetzten, Untergebenen, steht auf meinem Zettel, von diesem Podcast. Und nicht vergessen, ihr könnt uns natürlich auch abonnieren, wenn ihr auf den ganzen Portalen unterwegs seid. Yannick Kohlbacher ist am Start. Schön, dass du da bist.
Dankeschön für deine liebe Einladung.
Das hört sich schon gleich wieder so sarkastisch an. Also kurz zur zeitlichen Einordnung. Es ist Tag 1 nach dem Super Bowl und mir geht's nicht so gut.
Ich weiß gar nicht, was du hast.
Ja, das waren die Burger, die gestern ein bisschen...
Also ich fand meine Burger vorzüglich.
Also vorzüglich waren sie.
Aber in der Menge vielleicht ein bisschen zu viel,
ja, das kann schon sein. Aber ist das nicht, also zu einem richtig guten Super Bowl gehört das doch, dass man sich völlig überfrisst, oder nicht?
Mir ging es bisher immer so, also will ich das so auf jeden Fall bestätigen.
Ja, ich war für Snacks verantwortlich und habe, glaube ich, viel zu viel gekauft. Sprechen wir aber erstmal über sportliche Dinge.
Ein Team, ein Podcast mit freundlicher Unterstützung von RPR1. Und jetzt... Löwen live.
Platz 5 bei der EM. Ist das was, wo du sagst, das ist okay? Oder ist das was, wo du sagst, das geht eigentlich gar nicht, ist zu wenig?
Ja, natürlich sind wir ein bisschen hinter unseren Zielen zurückgeblieben. Ja, jeder wäre gern ins Halbfinale gekommen. Es war ja auch das Ziel, was ausgesprochen wurde und für uns intern auch ganz klar definiert war. Ja, wenn man dennoch dann sieht, ja, gegen wen wir verloren haben, gegen die beiden Finalisten, gegen Kroatien scheitern wir am Ende, nachdem wir ein super Spiel gemacht haben, knapp mit einem Tor. Und mit dem Sieg hätte man schon ins Halbfinale einziehen können. Dann wären eigentlich alle Erwartungen erfüllt gewesen in dem Sinne. Aber ich glaube, die Mannschaft hat da auch riesen Charakter bewiesen. Ja, die letzten Spiele dann auch nach der Niederlage, wo es vermeintlich um nichts mehr ging, das durchzuziehen und dann den Platz 5 zu sichern.
Wie fällt dein persönliches EM-Fazit aus? Bist du, also lief es so, wie du es dir vorgestellt hast?
Ja, wie gesagt, am Anfang sind wir ein bisschen schwierig ins Turnier gekommen, haben gegen Spanien ganz klar unsere Grenzen aufgezeigt bekommen. Ja, da war vielleicht auch noch nicht ganz die Eingespieltheit, wo man sagen muss, es soll natürlich keine Ausrede sein, aber wir hatten viele neue Spieler dabei, wo man erstmal ins Turnier kommen muss. Ja, die Spieler, die neu dabei sind, müssen sich erst dran gewöhnen, wie es im Turnier natürlich abläuft. Aber ich denke, nach der Vorrunde, zu Beginn der Hauptrunde, haben wir eine deutliche Leistungssteigerung gehabt, haben super, super gespielt. Ja, demnach können wir im Großen und Ganzen mit unserer Leistung eigentlich zufrieden sein. Wie gesagt, das waren am Ende nur Nuancen, die uns vom Halbfinale ferngehalten haben.
Würdest du sagen, die Mannschaft ist auf einem guten Weg, vor allen Dingen, weil im April ja auch ganz, ganz entscheidende Tage in der Olympia-Quali in Berlin anstehen?
Ja, du sprichst ja schon an. Ich denke, es werden wieder ein paar Verletzte, die bis dahin zurückkommen. Ja, natürlich haben wir uns jetzt gut verabschiedet. Wir konnten uns noch ein bisschen einspielen für die Spiele, haben natürlich da auch viele Sachen ausprobieren können. Ja, ich denke, dass wir da mit einem positiven Gefühl entgegengehen können und wollen uns natürlich unbedingt für Olympia qualifizieren. Unsere Gruppe ist nicht ganz so einfach, ist ja selbstredend bei Olympia, aber ist auf jeden Fall machbar für uns.
Ja, Schweden, Slowenien
und Algerien.
Man muss unter die besten 2 kommen, um sich für Olympia zu qualifizieren. Und also drunter geht es ja gar nicht, oder?
Auf keinen Fall.
Also, das kann man überhaupt, also könnte man eine Nicht-Qualifikation für Olympia unter den Umständen ja akzeptieren?
Auf gar keinen Fall. Ich glaube, wir haben uns in den letzten Jahren eigentlich stetig weiterentwickelt, auch wenn ja, mit Sicherheit das ein oder andere Ergebnis am Ende nicht ganz ja, positiv für uns ausgefallen ist, wie die EM 2018, wo man dann am Ende 9. wurde. Aber ich denke, ja, von 2016 an haben wir uns stetig gesteigert und ist ein absolutes Muss dann bei Olympia dabei zu sein.
Wie nervig war es bei dieser EM, dass ihr ständig nicht nur in den Hallen unterwegs wart, sondern auch im Flieger? Also, dass man innerhalb einer EM sich also so viel den Ort wechseln muss und vor allen Dingen also dieses Spiel um Platz 5, dafür nochmal nach Schweden zu fliegen?
Organisiert war es sehr gut. Ja, von den Flugzeiten her, von den Verbindungen war es perfekt. Also wir hatten immer Direktflüge, hatten von den Flugzeiten das immer so gelegt, dass wir vormittags reisen konnten, nachmittags dann Training hatten. Ja, natürlich ist das eine Riesenbelastung, wenn man eine Woche an irgendeinem Ort ist, die ganze Zeit spielt und muss dann wieder zum nächsten Ort spielen, beziehungsweise das nächste Land ja sogar. Ja, dann natürlich für das Spielplatz 5 nochmal nach Stockholm zu fliegen. Ich glaube, das wäre auch möglich gewesen, das in Wien noch auszutragen. Wobei dann aber natürlich Portugal hätte reisen müssen. Von daher, ja, einen wird es da immer treffen. Und ja, am Ende war es dann für uns ja ein ganz guter Abschluss, dass wir uns den Platz direkt hinter der Spitze gesichert haben.
War ja auch eine sinnvolle Verteilung der EM, wenn man das mal so, ne? Norwegen, Schweden, Österreich.
Liegt ja alles ganz, ganz nah beieinander, muss man so sagen.
Ja, also irgendwie schwierige Nummer, vor allen Dingen, weil man ja auch generell immer viel darüber diskutiert, über die Belastung, gerade auf dem Niveau, auf dem ihr spielt, finde ich das schon relativ schwierig. Aber die nächsten Europameisterschaften und Weltmeisterschaften sind ja dann wieder alle in Ländern, die zumindest nebeneinander liegen. Sprechen wir über die Löwen oder kommen wir zu den Löwen? Es geht mit zwei Heimspielen ins Handballjahr 2020. Allerdings gleich mal gegen zwei richtig gute Mannschaften. Erstmal kommt MT Melsungen. Wie siehst du die Partie? Also auch gerade im Hinblick so ein bisschen auf die Verletzten, die uns ein bisschen beuteln.
Ja, ich denke, wir müssen natürlich zusehen, dass wir alle Verletzten so gut wie es geht ausgleichen oder bis zum Spiel natürlich wieder an Bord bekommen. Aber natürlich von der Tabellenkonstellation her ist das ein absolutes Muss-Spiel für uns. Wir wollen natürlich dieses Spiel gewinnen und damit am besten am Donnerstag gegen Melsungen anfangen. Melsungen hat auch den einen oder anderen Verletzten zu beklagen und ja, wir hatten dann anderthalb Wochen Vorlauf auf das Spiel und wir wollen, wie gesagt, unbedingt das Spiel gewinnen, um dann weiter oben dran zu bleiben und vielleicht sogar oben anzugreifen.
Soll ja noch Karten geben, habe ich mir sagen lassen. Weil gegen Melsungen, das sind ja so Spiele, da muss man eigentlich mit dabei sein, live in der Arena. Da knistert es schon immer gewaltig. Ist schon so ein Gegner, an dem kann man sich auch emotional ein bisschen aufreiben, oder?
Ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich sag
mal, gerade bei dir als Ex-Wetzlarer ist das ja vielleicht sogar noch mal ein bisschen extremer.
Also ich muss das Spiel eigentlich gewinnen, um weiterhin meine Quote gegen Melsungen ganz weit oben zu halten. Meine Hessen-Derbys damals konnte ich, ich glaube, zu 80% gewinnen. Okay. Aber natürlich ist das ein absolutes Muss-Spiel für uns, wie gesagt. Ohne die Müller-Brüder geht es ein bisschen weniger zur Sache. Aber vielleicht wird dann ein bisschen mehr Handball gespielt. Aber natürlich ist das ein Spiel, wo man sich echt aufreiben kann. Melsungen spielt mit einer wirklich harten Abwehr, haben hinten große Leute drin, wo unser Rückraum dann aus der Distanz ein bisschen mehr Probleme hat. Das heißt, man muss mehr Räume schaffen, mehr 1-gegen-1-Situationen gewinnen und für die Außen spielen. Also wird man auf jeden Fall vor eine große Herausforderung gestellt.
Also die Info, natürlich gibt noch Karten. Also wer noch dabei sein möchte, verpassen sollte man das Spiel definitiv nicht. Gibt ja auch viele Nationalspieler bei der MT. Ist das für dich irgendwie jetzt komisch, dass ihr jetzt so kurz danach als Gegner wieder aufeinander trefft? Oder ist das schon völlige Routine eigentlich?
Im Prinzip hat man ja bei den meisten Mannschaften irgendwelche Spieler dabei, die man aus der Nationalmannschaft ja schon kennt. Ja, bei der MT sind das jetzt zwei, drei Spieler für Deutschland, die da immer wieder dabei sind. Ja, natürlich macht das bei uns gerade beim DRB-Team dann zwei Drittel des Rückraums aus mit Julius und mit Kai. Ja, aber die geht es natürlich dann auch, da in Zaun zu halten. Und ich glaube, wir haben auf jeden Fall die Qualitäten. Und mich wundert es, dass noch Karten verfügbar sind für das Spiel. Wie gesagt, da geht es ja immer heiß her. Und gerade mit Blick auf die Tabelle zeigt das ja einige Brisanz dann auf.
Am Sonntag ist dann das erste Gruppenspiel in der EHF Cup Gruppenphase gegen Nîmes in der schmucken GBG-Halle. Das kann auch ein ganz schön schwerer Brocken werden. Ich weiß nicht, ob das jedem Löwen-Fan so bewusst ist, dass wir da durchaus auch starke Gegner in der Gruppe haben. Weil Nîmes zum Beispiel hat Montpellier geschlagen, Nantes geschlagen, nur knapp mit 3 gegen Paris verloren.
Ja, ich habe mit Romain schon gesprochen. Er meinte, dass die ganz, ganz unangenehm Handball spielen und 60 Minuten da immer mit Vollgas, mit Tempo, die Gegner da kaputt laufen wollen. Da bin ich mal auf jeden Fall sehr gespannt, ob er recht behält. Er müsste sich da in der französischen Liga ja am besten auskennen normalerweise. Aber ja, wie gesagt, wir haben da echt gute Gegner. Wenn man sieht, wer alles auch in anderen Gruppen mit dabei ist im EHF Cup, haben wir neben den deutschen Mannschaften echt eine super Qualität. Und auch, wie gesagt, gerade Nîmes ist da ja, bei uns in der Gruppe mit Top-Kandidat.
Mit Prandé und Guigou auch zwei französische Nationalspieler, aber die kennt der Romain ja, oder? Der weiß, wie das funktioniert.
Wenn er nicht so wie Jerry ist in Bezug auf Teamkollegen und Legenden aus der Heimat in Schweden, dann denke ich, dass Romain das hinbekommt.
Okay, was ist das für eine Anspielung?
Ja, das ist ja natürlich lieb gemeint, aber er kennt ja, viele Handballlegenden zum Beispiel nicht oder ja, Bundesliga-Stars von früher, also er ist ja nicht ganz so...
Ach so, okay. Gibt es denn, also habt ihr euch jetzt schon irgendwie ja, zusammengesetzt und habt auch mal euch vorgenommen, was die Ziele für die restliche Saison sind? Habt ihr da nochmal euch was niedergeschrieben oder euch nochmal was vorgenommen?
Ja, ich glaube, wir dürfen und wollen mit unserem Anspruch natürlich nicht runtergehen, auch wenn wir natürlich logischerweise kein Pokalsieger mehr werden können, haben wir in den beiden laufenden Wettbewerben noch insgesamt 24 Spiele. Ja, natürlich vorausgesetzt, wir kommen ins Finale im EHF Cup. Das sind auf jeden Fall noch zwei Titel, die man holen kann. Wenn man das sieht, wir haben 4 Punkte Rückstand auf den THW Kiel. Und ja, zwischendrin auf, alleine bis zum zweiten Platz, wenn ich mich nicht täusche, sind das 2 Punkte. Von daher ist da auf jeden Fall Champions League Qualifikation und Meisterschaft noch möglich. Und natürlich im EHF Cup, ja, das ist ein Titel, den man gewinnen möchte. Wir wollen immer gewinnen, jedes Spiel. Von daher ist unser Ziel ganz klar, noch 24 Spiele zu gewinnen.
Also zu dieser Situation in der Meisterschaft. Wir verlieren zu Hause gegen Flensburg. Und wie sehr habt ihr euch, ich sage jetzt mal auf Deutsch, in den Arsch gebissen, dass am nächsten Tag Kiel zu Hause gegen Wetzlar mit 7 verliert?
Ja, ich habe mir das Spiel auch angeschaut von Wetzlar in Kiel. Ja, natürlich beißt man sich da in den Arsch. Gerade wir waren eigentlich gut in dem Spiel, wir haben ein gutes Spiel gemacht, haben am Ende dann ja, zu viele Chancen selbst liegen lassen und dann den einen oder anderen Ball zu viel weggeworfen, hatten eigentlich einen ganz guten Zugriff auf das Spiel. Von daher hätte man gerade in dem Spiel gegen Flensburg zu Hause gewinnen können. Ich glaube, ja, so dumm sich das anhört, aber so einfach wäre es, glaube ich, die nächsten Jahre nicht mehr, Flensburg zu schlagen. Ja, von daher, die 2 Punkte hätten wir gerne mitgenommen und dann wären wir jetzt bei 10 Minuspunkten und wären Zweiter.
Wir kommen zur nächsten Kategorie und wollen dich ein bisschen näher kennenlernen.
Oh Gott, oh Gott.
Löwen hautnah.
Wir lernen den Menschen, Jannik Holbacher, näher kennen. Ich habe hier eine Frage stehen, die ich selber beantworten kann. Das habe ich auch nicht so oft. Hast du heute Nacht gut geschlafen oder den Super Bowl geschaut?
Darfst du sehr gerne selbst beantworten, wenn du das möchtest.
Ja, wir haben den Super Bowl geschaut. In Weinheim am See.
Genau.
Aber die nächste Frage ist interessant. Was fasziniert dich an American Football? Die Frage ist für dich aber eigentlich, ja, weil du hast ja kaum Ahnung.
Das stimmt, da gebe ich dir sogar mal recht. Aber da geht es mehr zum Glück wie dir. ja, ich finde es sehr faszinierend, welche Kräfte da wirken und wie taktisch geprägt das Spiel natürlich ist. Ja, und dann ist einfach geil anzuschauen, wenn... Ja, wenn man so einen schönen Blindside-Hit bekommt, also wenn da einfach so eine 150 Kilo Lok über dich drüber fährt, ja, das finde ich schon faszinierend auf jeden Fall, erinnert mich ein bisschen an mich selbst.
Also aber auch nur schön, wenn man zugucken kann, oder?
In dem Moment, wenn du über ihn drüber rumpelst, dann geht das ja auch, aber wenn du der bist, der umgerannt wird.
Also man kann es aber ja mit dem körperlichen Einsatz, den du zum Beispiel beim Handball hast, ja jetzt nicht wirklich vergleichen, also weil die Geschwindigkeit nicht da ist.
Bei den Jungs ist die Geschwindigkeit nicht da, stimmt.
Beim American Football. Klar. Also wenn du da wirklich in so einen Blindside-Hit reinrennst, das ist, glaube ich, nochmal ein bisschen was anderes, als wenn du da in so einer Art Ringkampf am Handballkreis stehst.
Gebe ich dir absolut recht.
Also wir erinnern uns, glaube ich, gestern an denselben Hit. Also das war halt ein Hit, den hat der Kollege nicht kommen sehen. Ich glaube, der sieht heute auch... Das war ja ein Spieler von den Chiefs, der am Boden lag. Ich glaube, dem haben sie heute Morgen gesagt, ey, du hast übrigens einen Super Bowl gewonnen.
Ich glaube, ihm ging es ein bisschen wie Kramer beim WM-Finale.
Entschuldigen Sie, ist das hier der Super Bowl? Ja, was wäre denn deine Position gewesen? Also... O-Liner, D-Liner oder dann doch was mit Bewegung?
Ich glaube, wegen meines Antritts, auch wenn du dich wahrscheinlich gleich kaputt lachst, ja, glaube ich schon, dass ich da gerade im Laufspiel relativ gut wäre.
Da lache ich nicht drüber.
Ja, Masse und Geschwindigkeit ist ja immer ganz gut.
Also ich glaube, du hast ein bisschen viel Masse für einen Running Back, aber ich glaube, du würdest einen guten Running Back abgeben.
Daran kann man ja arbeiten.
Ja, Das ist ja nur eine andere Form von Training.
Aber man kann ja auch die Gegenfrage stellen. Bei dir, wo würdest du spielen? Defense Line oder ganz in der Mitte?
Defense Line, also für die Zuhörer, die sich mit American Football nicht auskennen, das sind die ganz Dicken. Möchtest du mir was mitteilen?
Naja, so viel Burger und Haribos, wie du gestern gegessen hast.
Ja, sagen wir, habe ich nur gestern gegessen. Hier steht, dass du dank der Kinexon-Daten, die wir jetzt haben, dass du trotz deines stattlichen Körpers einer der schnellsten im Team bist. Das würde ja noch mehr für Running Back sprechen.
Definitiv. Ich habe jetzt bei der EM gegen Kroatien, ich glaube, 30 km/h geschafft. Das war, glaube ich, der zweitbeste Wert oder drittbeste Wert bei uns im Team. Ja, von daher immer unterschätzt, aber...
Nur Wide Receiver wäre für dich nichts, weil an so einem American Football ist kein Harz.
Das stimmt. Aber ich glaube, die Handschuhe haben ganz gut Grip, also es könnte funktionieren.
Das stimmt. Die sind noch schlimmer als Harz eigentlich. Aber man hört ein bisschen raus, so die körperliche Auseinandersetzung im Sport, das gefällt dir schon, oder?
Ich glaube, sonst wäre ich auf meiner Position definitiv falsch. Man hat ja immer mit zwei, manchmal auch drei Gegenspielern da zu kämpfen am Kreis. Ja, das ist eigentlich das, was am meisten Spaß macht, wenn man sich gegen die Jungs dann durchsetzen kann. Oder ja, manchmal gehört es auch dazu, dass man einfach einen auf die Fresse bekommt. Dann muss man es beim nächsten Mal cleverer machen. Aber ja, das ist eben auch da der sportliche Anreiz, der da echt Spaß macht.
Lerneffekt. Aber schmerzhafte Lerneffekte.
Könnte man meinen, ja.
Oder, achso, heißt das, dass du manchmal auch dieselben Fehler mehrfach machst?
Ja, es ist ja immer ein bisschen situationsbedingt. Ja, wenn man in der Sperre steht und ist vielleicht ein Schritt zu langsam, dann hat man direkt zwei Gegenspieler, sodass man, ja, so dumm sich's anhört, schön in so ein Sandwich reingedrückt wird. Ja, also das ist immer situations- und timingsbedingt. Manchmal ist man einfach diesen Schritt schneller und manchmal einen Schritt zu langsam. Ich glaube nicht, dass man da unbedingt von Fehler sprechen kann.
Wer ist der sportlich ekelhafteste Gegenspieler am Kreis?
Finn Lemke auf jeden Fall. Er ist verdammt groß und beim DRB-Team im Training war es des Öfteren so, dass er sich einfach auf mich draufgelehnt hat und mit seinen langen Armen über mich drüber den Ball verteidigt hat. Das war stark. Und dann hat man einen Gegenspieler mit 2,11 Meter, glaube ich, und 120 Kilo.
Aber hat der nicht auch Probleme mit dir? Weil du ihm einfach auch
so klein bist. Wenn die Bälle unten kommen, dann hat er mit Sicherheit Probleme, ja. Aber wie gesagt, er stützt sich dann auf mich drauf. Das ist auch wieder eine Timing-Sache. Wenn ich an den Ball komme, dann ist er normalerweise chancenlos. Aber sobald der Ball, was bei Andi ja nicht so oft vorkommt, dass er ungenau kommt, dann hat er doch eine Chance, das zu verteidigen.
Warst du auf Deinis Christopanz getroffen?
Ja, in der Champions League letztes Jahr, gegen Skopje natürlich und auch jetzt gegen Lettland.
Ja. Wie ist das mit den Spielern, die einfach unmenschlich groß sind?
Ja, bei ihm geht das sogar, weil ich glaube, wenn ich bei ihm in eine Sperre gehe, dann bin ich bei ihm im Kopf unter der Achsel. Also das geht. Da kommt er mit den Armen nicht ganz dran. Und dann ist der tiefe Körperschwerpunkt natürlich ein Vorteil.
Also Dinge, die man sich nicht vorstellen möchte. Hast du dir von anderen Sportarten was abgeschaut? Kann man das überhaupt? So Ringen, Turnen? Ja. Du machst ja auch schon mal so eine Pirouette am Kreis.
Des Öfteren habe ich schon, ja, oder wurde ich gefragt, habe gehört, habe gelesen, dass ich eine turnerische Grundausbildung hätte. Das können wir in dem Zusammenhang direkt mal klarstellen, dass ich eigentlich nie geturnt habe.
Was?
Und auch keine turnerische Grundausbildung habe. Ich glaube, durch das eher ein Zufallsprodukt, wenn ich dann diese schönen Rollen mache, früher in der Schule beim Turnen. Wenn es hieß, mach mal eine Rückwärtsrolle, dann bin ich einfach rückwärts umgefallen.
Kann ich mir gut vorstellen.
Das sieht ja aus wie bei dir, also von daher ist das...
Du weißt doch gar nicht, wie es bei mir aussieht. Du hast mich noch nie in deinem ganzen... Vielleicht bin ich voll
noch nie Sport machen sehen,
versteckte
ja?
Handballtalent. Weißt du's? Hast du mich jemals einen Handball in der Hand halten sehen?
Ich sehe dich beim Fußball vorm Spiel und das ist ja katastrophal.
Möchtest du jetzt über meine Fußballkünste lästern?
Auf keinen Fall.
Du glaubst doch wohl nicht... Also, du bist doch auch kein großer Techniker.
Nein, Hauptsache fest.
Ja, Hauptsache fest und aufs Tor.
Vorm Spiel geht es ja ums Arschschießen.
Ja, das
und
stimmt.
Deine, ja, wie wollen wir es nennen?
Es ist besser geworden.
Man trifft dich sehr gut, nennen wir es mal so.
Es ist besser geworden. Können wir das kurz festhalten, bevor wir weiter sprechen?
Bestätige.
Hier sind noch einige Fragen auf meinem Zettel.
Mach das.
Du hast nicht immer am Kreis gespielt. Du warst auch mal im Rückraum aktiv.
Genau.
Könntest du heute auch noch Rückraum spielen?
Ja, ich glaube, mittlerweile macht das meine Schulter nicht mit. Nicht, weil sie kaputt ist, sondern eher, weil das natürlich ungewohnt ist. Man trainiert ja nicht mehr diese Würfe von 9 oder 10 Meter aus dem Rückraum. Aber ich habe tatsächlich meine komplette Jugendzeit, bis ich 15, 16 war, eigentlich immer Rückraum Mitte und Rückraum links gespielt. Und dann damals schön aus dem Rückraum geshootet. Aber ich glaube, wie gesagt, mittlerweile wäre das im 1 gegen 1 vielleicht noch möglich für mich, aber aus dem Rückraum zu werfen natürlich nicht.
Hast du denn eigentlich auch mal andere Sportarten irgendwie, ich sage jetzt mal, nicht professionell betrieben, aber im Verein betrieben, Fußball oder sowas?
Ja, ich war früher mal im Leichtathletikverein für 3 Trainingseinheiten. Dann wurde mir damals gesagt, ja, entweder du gehst zum Handball oder zum Leichtathletik, weil das immer sich um eine Viertelstunde überschnitten hat. Und ich dann immer gesagt habe, hier, ich muss los, ich habe Handballtraining. Die Halle war direkt neben dem Sportplatz.
Okay.
Und dann habe ich das relativ schnell wieder fahren lassen und bin eigentlich immer beim Handball geblieben.
Du wirst ja gerne als der Kreisläufer der Zukunft bezeichnet. Ist es für dich eine Ehre oder auch schon eine Bürde?
Ja, natürlich schon eine Ehre, wenn das so viele, ich sag mal, Handballfachleute sagen. Aber natürlich bringt das nichts, wenn die Leute sagen, ich bin das die Zukunft am Kreis oder wie auch immer. Und ich bringe das nicht auf die Platte. Also das, wie gesagt, ehrt mich, aber dafür muss man tagtäglich hart arbeiten und mit Sicherheit auch nochmal den einen oder anderen Entwicklungsschritt nach vorne gehen, um das einfach zu bestätigen und sich weiter zu verbessern.
Hattest du Vorbilder?
Definitiv, ja. Ich fand früher Bertrand Gilles immer Wahnsinn, also wirklich eine Kampfmaschine. Und dann fand ich Markus Ahlen früher auch brutal. Also was er vorne und hinten 60 Minuten da im Kreis gespielt hat, war wirklich sensationell. Er hat, glaube ich, alles gewonnen, was man auf Vereinsebene gewinnen kann. Nationalteam, weiß nicht genau, ich war damals noch relativ jung. Aber trotzdem war das immer so mein Vorbild. Und im Rückraum war in meiner Kindheit immer Nikola Karabatic das Ultimatum.
Wer sind denn so die anderen Kreisläufer, mit denen du dich momentan so ein bisschen messen willst? Fabregas oder Banhidi, der von Grötzky als Eurosport-Experte extrem gelobt wurde bei der EM?
Ja, das ist eigentlich ein großes Phänomen, will ich eigentlich mal beschreiben. Wenn man sieht, wer alles in meinem Jahrgang, ich sag mal von 94 bis 96, da im Kreis in den europäischen Top-Ligen und Nationalteams rumläuft. Mit Banhidi, mit Karalek, Fabregas und viele, viele andere noch, die ich jetzt eigentlich so gar nicht alle aufzählen möchte, weil es wirklich viele sind. Wir haben beim Turnier mal gezählt, ich glaube, das sind 7 oder 8 Spieler, die in den Nationalmannschaften spielen. Von daher, ich glaube, vom Spielertyp her sind natürlich Fabregas und Banhidi ein bisschen größer als ich, aber von der Spielweise her dann vielleicht eher mit Fabregas.
Wie ist das in deiner Freizeit? Bist du jemand, der eigentlich nur Handball im Kopf hat? Also, weil man hat ja jetzt an allen Ecken und Enden gelesen, dass dein Nationalmannschaftskollege Goller, den muss man aus dem Kraftraum zerren. Ist das bei dir ähnlich? Oder kannst du auch mal zwischendurch sagen, weißt du was, jetzt habe ich mal keinen Bock auf Handball?
Also ich kann das auf jeden Fall sehr gut trennen. Wenn, wie gesagt, Leute wie Andy, Wolf oder Johannes Goller das Krafttraining brauchen, dann können die das gerne machen. Der muss ja darauf schauen, dass sein Körper am besten funktioniert. Und wie gesagt, manche sind da sehr, sehr fleißig und erarbeiten sich das Tag für Tag sehr hart. Wie gesagt, ich gehe eigentlich relativ wenig in den Kraftraum. Mir reicht das vom handballerischen Training her, um meine Muskulatur und meinen kompletten Körper da in Betrieb oder auf Betriebstemperatur zu halten. Und dann, wie gesagt, neben Videostudium, wo man sich natürlich mit dem Kopf auf die Spiele und auf die Gegner vorbereitet, kann ich das sehr, sehr gut abschalten.
Wie diszipliniert bist du denn? Also du wohnst ja in Heidelberg, da gibt es ja auch die eine oder andere nette Kneipe. Trifft man da Jannik Röberer auch schon mal oder eher weniger?
Eher weniger. Also ich gehe natürlich gerne essen, aber dabei bleibt es dann auch. Ich bin eher dann mit Freunden aus der Heimat unterwegs oder natürlich, wie es schon sehr, sehr oft besprochen wurde, bin ich natürlich irgendwo am Rhein oder Neckar unterwegs, um zu angeln, um da einfach meine Ruhe zu finden oder wie gesagt, dann einfach mit Freunden was essen. Das ist eigentlich das, was mir am meisten Spaß macht oder wo ich dann anzutreffen bin.
Was ist denn dein Lieblingsessen?
Da gibt es natürlich, wie man mir ansieht, eine ganze Menge. Aber ich esse eigentlich am liebsten ja, italienisch in Bezug auf ja, Pasta, dann Antipasti noch dazu, sowas.
Man kann, wenn man Profisport betreibt, mehr essen, ne? Kann man da alles in sich reinschaufeln oder musst du extrem gucken, was, wie, wo?
Naja, also...
Was verbraucht man als Kalorien, als Handball-Profisportler pro Tag? 6.000?
Nein, das natürlich nicht.
Ja, aber wie viel weniger? Also ich hab als halbwegs normaler Mensch ja einen Grundumsatz von 2.500 Kalorien am Tag.
Mhm, denn...
Dann wirst du das Doppelte mindestens haben.
Ja, in Verbindung mit Sport, den du in dem Falle nicht hast, ja, vielleicht...
Das weißt du doch gar nicht. Vielleicht gehe ich jeden Tag aufs Laufband.
Ja. Das würde man sehen, irgendwann, mein Freund. Aber ja, wie gesagt, ich habe da keine Ahnung. Da lasse ich mich gerne vom Athletiktrainer beratschlagen. Aber wie gesagt, ich muss da eigentlich nicht drauf achten, sodass ich irgendwelche Kalorien zählen muss.
Das ist ein Podcast. Das heißt, man sieht mich nicht. Vielleicht denken die Löwenfans, ach guck mal, der Kevin... Im Jahr 2020 10 Kilo abgenommen?
Nein.
Nächste Frage. Du kommst ja aus der Gegend, also hier aus der Gegend. Viele deiner Freunde wohnen auch hier. Ist das für dich nur Segen oder macht es das manchmal auch schwerer, das Leben als Profisportler dann konsequent durchzuziehen?
Nee, das ist Segen. Also als Kind mit meinem Heimatverein waren wir ja damals schon relativ häufig bei den Spielen der Rhein-Neckar-Löwen. Und hat sich das damals schon, ja, eigentlich als Traum, ja, wie soll man das sagen, ja, war eigentlich so ein Traum von mir, da irgendwann selbst mal auf der Platte stehen zu dürfen. Und ja, dann ging das ja, relativ langsam, aber stetig bergauf über Leutershausen, Großwaldstadt-Wetzlar. Und dann, als hier das Angebot kam, ja, war man natürlich direkt auf Wolke 7. Einfach zu Hause, vor der eigenen Haustür. Ich glaube, meine Familie fährt sogar kürzer zum Spiel als ich von Heidelberg aus. Ja, das sagt schon einiges. Ja, und dann im Prinzip, warum sollte man weiter weggehen, wenn man ja, so einen Top-Verein ja, mit so einem Umfeld, mit so einer Arena, mit den Fans da im Rücken hat? Also, wie gesagt, was Besseres hätte einen da nicht treffen können. Und ja, selbst wenn ich nicht hier aus der Region kommen würde, wäre das natürlich auch ein Traumverein. Da sieht man ja die meisten Spieler im Team kommen irgendwo aus dem Ausland ja, und sind dann auch stolz, bei so einem Verein spielen zu dürfen. Und ja, wie gesagt, für mich ist das eher ein Segen, dass ich hier spielen darf. Aber das beeinflusst natürlich ja, keinesfalls die Nähe zur Heimat, dass ich da undiszipliniert bin.
Sind die Verlockungen nicht großartig da? Bist du ein Firebeast? Kannst du auch richtig eskalieren auf einer Party?
Also wir haben als Handballer natürlich kaum die Zeit dazu, mal wegzugehen, mal rauszugehen. Ja, von daher kann ich dir das weniger sagen. Natürlich war man als Handballer schon das ein oder andere Mal unterwegs, während der Saison natürlich nicht. Da funktioniert es schon mal, aber ich bin jemand, der generell eigentlich keinen Alkohol trinkt. Von daher bin ich da eher nicht der gefragte Mann für.
Wenn man dich bei Terminen mit Fans sieht, dann erlebt man dich als extrem zugänglichen Typen, mit dem man auch als Fan leicht ins Gespräch kommt. War das bei dir immer schon so?
Oh, das ist eine schwere Frage. Ja, ich habe mich eigentlich immer meinen Fans, den Löwenfans, den Fans der Vereine davor natürlich viel Zeit genommen. Die Spieler oder die Fans kommen ja extra wegen der Spieler. Demnach sehe ich es natürlich so, dass wenn die ganzen Kinder und Familien natürlich in die Arena kommen und unbedingt ein Autogramm haben wollen, dann sehe ich mich dazu verpflichtet, und das ist eigentlich auch schon ein schönes Gefühl, wenn man dann in strahlende Kinderaugen schauen kann, nachdem man ein Trikot oder einen Ball oder sonst irgendwas signiert hat. Ja, von daher ja, war das eigentlich in dem Falle dann doch schon immer so, dass ich mir da sehr viel Zeit genommen habe und ja, nicht einfach schnell die Autogramme unterschrieben habe und wieder abgehauen bin. Ja, so ist das ja heute noch. Ich bin, glaube ich, immer der Erste, der nach dem Spiel rauskommt zum Autogramm schreiben, und der Letzte, der geht. Ich werde immer von allen überholt, ohne das natürlich schlecht machen zu wollen. Aber ja, und da man dann eben auch einige Leute aus der Region kennt, dann quatscht man doch das eine oder andere Mal ein bisschen länger. Ja.
Also bedeutet dir das schon was oder lässt sich das auch eher kalt? Weil du gehörst zu den beliebtesten Spielern der Löwen. Ja, ist dir das wichtig oder ist das halt so ein Beiwerk?
Nee, das ist mir auf jeden Fall wichtig. Wie gesagt, wir sind stolz auf jeden Fan, der in die Arena kommt. Und ja, für mich, ich sehe das als Aufgabe für mich und natürlich ja auch schon ein bisschen als Ehre, wenn man dann von den Kindern da als Idol oder als Lieblingsspieler, ja, keine Ahnung, wenn ein dreijähriges Kind vor dir steht und sagt, ja, du bist mein Lieblingsspieler, dann ja, macht einem das einen riesen Grinsen ins Gesicht. Und wie gesagt, da nimmt man sich einfach gerne Zeit für und das macht dann auch Spaß. Und ja.
Weißt du eigentlich, was der erfolgreichste Social Media Post der Rhein-Neckar-Löwen aller Zeiten war?
Du wirst es mir bestimmt gleich sagen.
Das Video mit dem Titel Kohli wird ausgezogen. Das ist eine Szene in Erlangen gewesen, als Link, der das Trikot über den Kopf gezogen hat.
Ja, da habe ich natürlich auch von einigen Kumpels dann Screenshots bekommen von dem einen oder anderen Kommentar, der da drunter stand. Das war auf jeden Fall sehr amüsant, aber...
Was stand denn da so drunter? Ich habe es nicht gelesen.
Das kannst du nach dem Podcast gerne mal nachschauen. Das Video ist ja bestimmt noch online.
Jugendfrei, oder was? Daniel, unser Social-Media-Experte, sitzt noch mit dabei. Was war denn da so? Nicht ganz jugendfrei. Echt jetzt?
Wie gesagt. Das
muss ich mir wirklich mal angucken vielleicht. Nicht schlecht. Da grinst er und zwinkert mir zu. Eieiei. Könntest du dir denn vorstellen, sowas auch noch mal mehr auszuschlachten? Also dich auch als Social-Media-Figur noch mehr zu vermarkten über den Kern Handball hinaus? So Home-Stories machen und Boulevardbilder.
Also ich habe davon gar keine Ahnung. Also ich habe das damals angefangen mit Instagram, so wie jeder wahrscheinlich, einfach nur, ja, um einfach die Seite für Freunde zu haben. Und ja, ich poste da eigentlich auch kaum oder keine, ja, privaten Sachen in dem Sinne, sondern einfach nur Sportbilder vom Handball oder von irgendwelchen Shootings mit meinem Ausrüster. Ja, von daher, wie gesagt, das einfach, um meine Leute da aktuell zu halten. Und ja, dann postet man mal mehr, mal weniger, aber mehr habe ich mir darüber gar keine Gedanken gemacht.
Aber glaubst du, es würde den Handball interessanter machen, wenn halt ja, mehr Handballer in den Boulevardmedien stattfinden? Also Silvio Heinevetter ist jetzt so ein Beispiel, der das ja zelebriert ohne Ende und natürlich das auch forciert, dass er halt wieder in der Bildzeitung steht mit Frau, Freundin und sonst was alles. Oder Bob Hanning. Steht dir ja so ein Versace-Pulli auch?
Auf keinen Fall.
Oder so ein pinkes, also so ein Sakko?
Ich glaube, da ist mein Kleidungsstil nicht gut genug für, um sowas tragen zu können. Aber wie gesagt, ich habe mir darüber in dem Sinne gar keine Gedanken gemacht. Ich war immer der das für mich selbst alles so verarbeitet hat, egal ob das sportliche Erfolge waren.
Tiefschläge, sonst irgendwas. Glaubst du, die bringen den Sport weiter? Also glaubst du, dass das dem Handball auch gut tut, wenn solche Leute da stattfinden?
Es kommt ja immer auf diesen Zusammenhang an, in welchem Zusammenhang man in diesen Medien steht. Bei Bob waren das die Pullover zum Beispiel oder die, ja, Oberteile, die er getragen hat während des Turniers. Inwieweit das den Handball fördert, ja, sehe ich mich nicht in der Lage, das ja, irgendwie einzuordnen. Aber ich glaube, da geht es ja mehr um ihn als Person, als um den Handballsport in dem Sinne, glaube ich.
Das glaube ich auch. Sind da Handballer auch eben genau deswegen Handballer? Weil sie eben nicht wie die Fußballer sich die Goldsteaks reinhauen vor laufender Kamera, sich in den Privatjet setzen und das halt auch so zelebrieren. Ey, guck mal, ich habe Asche, ich bringe mein Geld mit der Schubkarre nach Hause.
Ja, zeig mir mal bitte einen Handballer mit einem Privatjet in dem Zusammenhang auf jeden Fall.
Ja gut, okay, das ist jetzt, da lasse ich nur bedingt gelten, weil es auch durchaus Handballer gibt, die sehr viel Geld verdienen im Welthandball, die sich zumindest mal, brechen wir es runter, sich eine schöne Yacht im Mittelmeer für 3 Wochen leisten könnten. Und da gibt es aber trotzdem keine Fotos von.
Ja, wie gesagt, vielleicht ist einfach auch dieser Social Media Umgang, wie du schon angesprochen hast, natürlich, dass manche das mehr forcieren und sich da mehr hervorheben möchten, wie gesagt, durch diese Goldsteaks-Aktion, wo man natürlich mega in den Vordergrund kommt, wobei es da aber natürlich auch wieder auf die sportliche Situation natürlich drauf ankommt und natürlich auch auf die Person. Bei dem einen oder anderen Fußballer wurde das ja mehr gehypt mit diesem Goldsteak. Manche Spieler haben das gegessen, das stand, ja, bei denen natürlich auf der Instagram-Seite, aber sonst hat es keinen interessiert. Also es kommt auch wieder darauf an, was die Medien draus machen.
Aber würde dich das nerven, wenn das im Handball irgendwann auch mal so wäre? Also mir ist jetzt gerade, ich habe gerade so eine Geschichte im Kopf. Und zwar gibt es jetzt gerade in Leipzig bei dem örtlichen Fußball-Bundesligisten ein riesiges Theater, weil dort sich Spieler vor einem Spiel einen Friseur einbestellt haben.
Ist das nicht so banal? Will mir jetzt wirklich jemand erzählen, dass die jetzt am nächsten Tag schlechter gespielt haben, weil die abends einen Friseur im Hotel hatten?
Ja, ist natürlich schwierig. Ich habe den Bericht natürlich auch gelesen. Ja, ob die jetzt vor Ort irgendwo zum Friseur gehen oder ob die sich jetzt diesen Star-Friseur einfliegen lassen, glaube ich, macht in meinen Augen keinen Unterschied, wenn die das Geld haben und eben, wie gesagt, diesen Friseur dafür bezahlen wollen, um ihn einfliegen zu lassen, dann sollen die es gerne machen. Ich glaube nicht, dass das die Leistung am nächsten Tag schmälert, wie gesagt.
Du hast auch keine Tattoos oder sowas, oder?
Nee.
Aus Passion nicht? Oder hast du Angst vor Schmerz?
Auf keinen Fall. Angst vor Schmerz auf keinen Fall. Ja, du bist zwar von oben bis unten zu tätowiert. Ich glaube, ja, du hast die Tattoos für mich in dem Fall mit übernommen. Aber ich habe in dem Sinne eigentlich keine Sachen gefunden, die mir dazu gesagt hätten, wo ich sagen würde, okay, das will ich den Rest meines Lebens bei mir unter der Haut tragen. Und ja, wie gesagt, das kann auch jeder gerne machen, wie er möchte, aber ich bin bisher nicht auf den Geschmack gekommen.
Wie viel von Jannik Kohlbachers Erfolg ist Fleiß und wie viel Talent?
Gib mal eine Einschätzung ab, bevor ich dir die Prozentrate durchgebe.
Ich glaube, dass du extrem talentiert bist. Ich glaube, dass du extrem viel mitbringst an Dingen, ich sage jetzt mal so, für die du jetzt erstmal nichts kannst. Also das ist ja Talent, dass man das einfach mal in die Wiege gelegt bekommen hat. Ich weiß aber halt auch, dass du ein brutales Arbeitstier bist. Ich würde 60% Talent, 40% Fleiß sagen. Das aber auch nur, weil ich halt, du hast halt eine ganz besondere Art zu spielen und das kommt halt von Talent. Das ist meine, also so schätze ich es ein. 60-40.
Ich wäre auch auf 60-40 gegangen. Ich würde auch sagen, dass ich nicht der fleißigste Spieler bin, wenn es ums Krafttraining geht.
Nicht?
Wie du schon weißt.
Aber es heißt doch, du drückst die meisten, du drückst die meisten Kilos.
Also, wenn du Andi mal zugehört hättest, okay, ich weiß, er erzählt viel, den lieben langen Tag, Andi Wolf natürlich.
Ach so, ja.
Als wir zusammengespielt haben, ist ja immer noch die Bankdrückgeschichte von vor mittlerweile 4 Jahren.
Aha.
In der Vorbereitung, einen Tag bevor die Vorbereitung losging, war ich mit Andi im Kraftraum. Wir haben Bankdrücken gemacht. Ich habe, ich glaube, 110 Kilo 6-mal gedrückt, er hat das 10-mal gedrückt. Und hatte in der Kraftausdauer auf 4 Sätze, beim 4. Durchgang habe ich noch 2 Wiederholungen gemacht, einfach weil ich nie Krafttraining gemacht habe vorher. Und da hat er sich schon mega für abgefeiert. 2 Wochen später haben wir dann sind wir Richtung Maximalkraft gegangen, haben dann die Wiederholung auf 3 runtergeschraubt und einfach nur dieses blöde Gewicht in die Luft drücken, alles klar. Ja, damals war noch ein Kumpel dabei, Christian Blissnack. Wir haben zu dritt dann aufgelegt,
der auch 100
Kilo. Ja, genau. 100 Kilo dreimal, dann 110, 120, 130 und Andis Maximalgewicht lag damals bei 135 Kilo. Und alles klar, gedrückt, 130 gedrückt, 135 gedrückt, 140 gedrückt, meinerseits. Andi bei 135 wieder kaputt gewesen, Christian Blissen hat es auch, 140 gedrückt. Und ja, wie gesagt, nach zwei Wochen später war ich dann bei 150 Kilo und habe, wie gesagt, vorher nie trainiert und bei ihm ist das einfach stagniert. Von daher ist bei mir dieser Muskelzuwachs enorm groß. Ja, und das kommt einfach, wie gesagt, von ganz alleine.
Vielleicht liegt es bei Andi Wolf auch am Alter.
Gut, er war damals so alt, wie ich jetzt bin.
Ja, du warst trotzdem noch weit jünger als er.
Er trainiert ja jeden Tag. Also ja. Er müsste normalerweise ja deutlich stärker sein als ich.
Also Andi Wolf ist krank, was das angeht. Also das ist ja nicht mehr feierlich, was der Mann trainiert.
Aber eben auch ohne Effekt. Wenn man trainiert, dann richtig. Ja, aber wie gesagt.
Wir reden jetzt natürlich vom Krafttraining. Ja. Soll keiner behaupten, wir hätten in diesem Podcast behauptet, Andi Wolf würde ohne Effekt trainieren.
Ja, wie gesagt, kommen wir zurück zu diesem 60-40-Verhältnis. Wenn es dann natürlich in der Sommerpause darum geht, laufen zu gehen, da bin ich dann schon sehr ehrgeizig und fleißig. Wenn es dann heißt, wir sollen 40 Minuten laufen, dann laufe ich 45 Minuten. Wenn es heißt, wir sollen 10 Intervalle laufen, dann laufe ich 12. Also da bin ich schon sehr fleißig auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, nur das Krafttraining ist da nicht ganz meins. Und in Bezug auf Handball, ja, dass ich damals Rückraum und heute Kreis gespielt habe, hat vielleicht mit meiner körperlichen Voraussetzung zu tun, dass ich relativ klein und kompakt bin. Wobei klein ja immer häufiger heißt, du bist ja größer, als ich gedacht habe. Ich glaube, die meisten Leute denken, ich bin 1,75 und so breit gebaut wie du. Aber bei 1,93 sind einfach die Leute neben mir, die immer ein bisschen größer sind. Und wie gesagt, da einfach auf diesen Spielertyp glaube ich, dass ich da nicht so viel verbessern kann, außer das ein oder andere Zusammenspiel mit Andi, wo es natürlich dann immer meinerseits ja, weiter nach vorne gehen kann, weiter nach oben gehen kann.
Ich höre über diese kleine Anspielung einfach unauffällig drüber.
Du nimmst ja trotzdem wahr.
Nein. Okay. Das ist ja auch okay. Ich habe das Gefühl, du möchtest mich motivieren, wieder ein bisschen mehr Sport zu machen.
Weniger Haribo, mehr Sport.
aber Haribo ist halt eine große Schwäche von mir.
Das größte Problem fängt ja schon an, wenn wir in der Arena spielen. Dann bekommst du ja gefühlt von 10 Leuten eine Packung Haribo geschenkt.
Ja, aber ist doch schön.
Ja, ich respektiere deine Fans und freue mich sehr, dass du so beliebt bist. Aber für deine sportliche Situation und deine Sommer-, Herbst-, Frühjahr- und Winterfigur ist das nicht sehr förderlich.
Ich glaube, ich muss mir einfach nur wieder ein paar Ziele setzen. Also ich glaube, so 10 Kilo müsste ich runter haben. Dann wäre wieder alles in Ordnung.
Gut, du bist nicht der Typ, der mit Sixpack am Strand rumläuft. Aber vielleicht bis zum Sommer 5 Kilo wäre schon anstrengend.
Ich habe mir wirklich mal vorgenommen, dass ich einmal in meinem Leben ein Sixpack haben wollte.
Den Traum hatte ich auch schon. Da ist schon ein Haken hinten dran.
Ja, bei mir nicht. Aber ich glaube, ich bin da auch kein Typ für irgendwie. Dafür esse ich viel zu gerne. Ich liebe Essen. Es gibt nichts Besseres als Essen auf der Welt.
Ja, das sieht man.
Ja, ist so. Ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen und seitdem ich hier unten im Badischen wohne...
Pommes rot-weiß oder was?
Nein, aber hier ist das Essen einfach auch geil.
Definitiv.
Hier gibt es ja an jeder Ecke was Geiles zu essen.
Definitiv.
Weil wir haben ja einen Pott, ja, wenn wir ehrlich sind, Currywurst, Pommes, Schranke. Dann sind die kulinarischen Köstlichkeiten aus dem Ruhrgebiet auch schon aufgezählt. Wir kommen zu dir wieder, dass wir immer abschweifen müssen zwischendurch. Gab es früh in deiner Karriere schon Menschen, die dich besonders gefördert haben oder die du vielleicht auch nie Handballer geworden wärst? Oder der Handballer geworden wärst, der du heute bist?
Also da muss ich natürlich ganz oben meine Familie nennen, die mich damals bei diesem Schritt nach Großwaldstadt ins Handballleistungszentrum sehr, sehr unterstützt hat. Wir haben von zu Hause eine Fahrtstrecke von 60 Kilometern, aber nur durch Käfer. Das heißt, man fährt für 60 Kilometer eine Stunde. Und damals habe mich mein Opa dann 3-4 Mal die Woche und meine Eltern berufsbedingt dann auch 1-2 Mal die Woche zum Training gefahren. Ja, wie gesagt, ohne mein Opa und meine Eltern wäre das damals nicht machbar gewesen. Dann wäre ich, glaube ich, heute auch nicht hier. Ja, und dann gab es natürlich immer den einen oder anderen Trainer, der da einen mehr gefördert hat und mehr auf einen gesetzt hat. So war natürlich eigentlich so der größte Trainer in dem Sinne, der meine Entwicklung, glaube ich, am meisten nach vorne gebracht hat im aktiven Bereich, Kai Wandschneider, der mir da über 3 Jahre 100% Vertrauen gegeben hat, der mich auch zum Nationalspieler gemacht hat. Und in der Jugendzeit Christian Blesser, der jetzt beim TBV Lemgo ist, hat mich damals von meinem Heimatverein, der HSG Niederliebersbach Reisen, einem kleinen Dorfverein, nach Großwaldstadt geholt, in die Internatsmannschaft. Und ja, das sind eigentlich die beiden Trainer, denen ich heute am meisten zu verdanken habe. Und ja, natürlich gibt es so als Typen, habe ich super, super Trainer gehabt. Und da ist man eben sehr dankbar für jede Trainingseinheit, für jede Sekunde, die man da zusammen verbringen konnte. Aber ja, um zwei vorzuheben, die mich besonders gefördert haben, plus meine Familie, würde ich die beiden nehmen.
Jetzt heute bist du auch für andere Leute ein Vorbild oder ein Idol. Wie wichtig ist es dir selbst, auch dieser Rolle gerecht zu werden? Beziehungsweise wie sehr siehst du dich auch in der Pflicht, dieser Aufgabe nachzukommen? Ein gutes Vorbild zu sein.
Ja, also wie gesagt, ich gehe am liebsten immer mit Leistung voran. Sowohl im Team natürlich auch, als auch neben dem Spielfeld. Ich glaube, es ist wichtig, dass man immer 100% gibt, immer mit dem Kopf bei der Sache ist und einfach im Prinzip kann man das ja sagen, seinen Traum lebt. Wir dürfen Handball spielen, wir dürfen unser Hobby als Beruf ausüben, auch wenn das im täglichen Arbeitsaufwand von der Zeit her natürlich nicht das Spektrum umfasst, was Leute, die 8 Stunden im Büro sitzen oder die auf dem Bau arbeiten, an Belastung haben. Bei uns kommt natürlich dazu, dass wir natürlich eigentlich keinen freien Tag haben, aber in dem Sinne, das macht Spaß. Wir dürfen unseren Traum leben und genau deswegen kann man einfach mit 100% vorangehen und will natürlich auch, wie gesagt, einfach eine Top-Leistung bringen, um überhaupt in dieses Spektrum Vorbild reinzukommen.
Du bist auch bei anderen Dingen Vorbild, weil du dir Gedanken auch darüber machst, was ist eigentlich nach der Karriere. Du studierst nebenbei BWL. Wie schwer ist das zu vereinbaren mit dem Profi-Handball auf höchstem Niveau?
Ja, also in Wetzlar war es eigentlich ganz einfach oder vermeintlich einfach, weil man dann doch relativ viel Zeit hatte. Mein erstes Jahr hier bei den Löwen habe ich dann Pausensemester gemacht, also frei gemacht, um hier einfach mich dann 100% auf den Sport zu konzentrieren, um da einfach, wie gesagt, hier voll anzukommen und angreifen zu können. Ich glaube, das hat soweit ganz gut funktioniert, aber man muss natürlich auch gerade bei einem Fernstudium dann eine enorme Disziplin da mitbringen, um ja, einfach dann tagtäglich oder ja, ich sag mal, mein Ziel ist immer 3 bis 4 Mal die Woche so 2 bis 3 Stunden was zu machen. Das funktioniert meistens. Von daher, ohne diese Disziplin wird das gar nicht gehen.
Ist das Studium eine reine Absicherung oder hast du eine konkrete Vorstellung, was du nach deiner sportlichen Karriere machen möchtest?
Meine Pläne und Ziele damals waren eigentlich immer, dass ich Lehrer werde oder in Richtung Architektur gehe. Ich habe auch meine Praktika in der Schule immer im Architekturbüro gemacht, einfach weil es mich mega interessiert hat und man da einfach diese Flexibilität hat, seinen Gedanken und Vorstellungen da freien Raum zu lassen. Und dann, vielleicht ist auch eine Verbindung in Bezug auf dieses Autogramme schreiben und für die Kinder da sein nach dem Spiel, dass man einfach, oder dass ich sehr, sehr gerne mit Kindern oder Menschen da zusammenarbeite. Auch wenn ich von der Art her vielleicht eher ein bisschen der ruhigere Typ bin, bin ich doch sehr, sehr, sehr geduldig im Umgang mit Menschen. Und wenn wir diese Schuhsafaris haben, der Rhein-Neckar Löwen, dann macht mir das auch enorm Spaß. Wie gesagt, auch da ist man einfach wieder mit diesen strahlenden Kinderaugen in Verbindung. Und das bringt einem eigentlich so die meiste Bestätigung.
Ein Praktikum bei den Löwen, so wie jetzt zum Beispiel Holger Glandorf, das in Flensburg mal in die Geschäftsstelle reingeschnuppert, wäre das für dich auch denkbar?
Ich habe tatsächlich beim TV Großwaldstadt damals auch mal ein Praktikum gemacht, um mich gleich wieder zu verbessern in Bezug auf davor. Damals ging es einfach darum, es war auch in Bezug dann auf mein BWL-Studium, weil es ja auch denkbar ist, irgendwann mal in einem Verein zu arbeiten. Und ich glaube, mit einem BWL-Studium hat man da die größte Flexibilität. Und damals war ich dann viel mit unserem Jugendkoordinator, mit dem Geschäftsführer dann zusammen unterwegs. Und da war es dann natürlich möglich, jeden Tag 2-mal zu trainieren und hat da 2 Wochen lang, neben der Arbeitszeit, die man zu bringen hatte, natürlich die Möglichkeit, sich eben auch da sportlich weiterzuentwickeln. Von daher ist halt die Frage, ob das so ein Schulpraktika ist oder wie lange Holger das Praktikum gemacht hat.
Das weiß ich auch nicht, ehrlicherweise, genau wie lange und wie viel er da am Start gewesen ist. Bei dem ist aber allerdings das Karriereende auch ein bisschen näher als bei dir.
Das will ich hoffen.
Ja, davon kann man ausgehen, glaube ich. Apropos Löwen, es gibt ja bei euch Kaffeewart, Ballwart, Saunawart. Was ist deine Aufgabe im Team?
Ich habe die Mannschaftskasse.
Spannend.
Definitiv, ja.
Wer zahlt die meisten Strafen?
ich glaube, Palle.
Palle?
Und Gedeon Guardiola.
Okay, das kann man sich so gar nicht vorstellen, gerade bei den beiden.
Ja, ich glaube, die spanische Uhr bei Gede geht ein bisschen falsch. Er kommt das ein oder andere Mal zu spät. Da gibt es auch, ich glaube, Spiele in Friesenheim, wo er bisher, glaube ich, noch nie pünktlich war. Von daher ist das immer relativ teuer. Es ist ja immer Stau. Zumindest bei Rede im Auto. Palle lässt halt natürlich gerne mal irgendwelche Sachen stehen oder vergisst sie. Und dann ist er natürlich auch da wieder direkt bei 180, wenn man ihm das Ding vorhält und sagt, hier Palle, darfst bezahlen. Aber
was heißt Stau bei Rede im Auto? Also jetzt als Beispiel, wenn jetzt bei Rede noch 3 andere Spieler im Auto sitzen, zahlen die alle?
Zahlen alle,
ja. Ach, weil Rede zu spät kommt?
Kommen alle zu spät.
Spannend.
Kommst du, wenn du bei mir im Auto mitfährst und ich komme zu spät, kommst du nicht zu spät zum Spiel?
Ist schon klar, aber ich kann nichts dafür.
Ja und? Du kannst ja auch selbst fahren.
Ja, gut, nee, das war ja jetzt die Frage, aber im Endeffekt ist es ja Reddes Schuld. Oder übernimmt Redde für alle anderen die Schulden?
Ich glaube, am Spieltag will Redde das nicht für alle übernehmen.
Ist das teuer?
Das ist teuer.
Was kostet das, wenn ich zum Spiel zu spät komme?
Ich glaube, die ersten 5 Minuten kosten 50 und jede weitere 6. Aber wenn man halt auch eine halbe Stunde zu spät kommt.
Ja, dann wird das tatsächlich teuer. Relativ teuer, aber das stimmt.
Im Vergleich zum THW ist das noch relativ human. Ich habe da mit Patrick Winczek gesprochen. Ich glaube, er meinte, die erste Minute kostet 500 oder 200 oder so. Also das ist teurer als bei uns.
Oh, okay. Wir nähern uns der letzten Kategorie, müssen aber zuvor noch eine wichtige Sache klären. Das Team ist ja tief gespalten, wissen wir ja. Und zwar in drei Lager. Die Sauna-Verweigerer, die Hardcore-Saunierer rund um Aufgussguru Uwe Gensheimer und die Weicheischwitzer mit Saunapräsident Lorenzo. Zu welcher Fraktion gehörst du?
Letztes Jahr natürlich zur Weichei-Fraktion um Lorenzo, da es keinen anderen Saunawart gab.
Also wir müssen kurz aufklären, wir können nicht davon ausgehen, dass jeder jeden Podcast hört. Lorenzo ist Andi Schmid.
Ja.
Ja. Warum gehörst du dazu?
Wie gesagt, sonst war keiner in der Sauna. Meistens waren dann Andi, Ilja, Apfel und ich zusammen in der Sauna. Sonst war keiner, der in die Sauna gegangen ist. Ja, und mittlerweile, Uwe übertreibt ja gerne maßlos.
Du bist also auch der Meinung?
Definitiv. Deswegen war ich auch unter ihm nur einmal in der Sauna und danach nicht mehr. Selbst wenn man eine halbe Stunde später gehen will, sind drin, glaube ich, immer noch 120 Grad.
Ja, da haben sich schon einige beschwert hier. Mit wem aus der Mannschaft kannst du besonders gut?
Also ich kann eigentlich mit allen sehr gut, aber ich glaube, ja, mit Steffen habe ich ja schon ein langes Verhältnis. Ja, Johnny, Uwe, Andi. Die Physios. Die sind,
da freue ich mich übrigens auch sehr drauf.
Gut aufgelegt.
Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Aber die müssen auch mal in den Podcast.
Also,
aber beide zusammen.
Bei beiden gibt es immer sehr, sehr viel Redebedarf. Jegliche Themen. Aber meistens Fußball, Gladbach-Fan und Stuttgart-Fan. Also
echt traurig,
beide, ja. Keine Ahnung.
Ja,
aber
echt so.
Da geht es immer gut zur Sache. Das macht Spaß.
Also ich würde vor allen Dingen gerne, also wenn ich mir mal so eine Konstellation wünschen würde, dann hätte ich gerne mal die beiden Physios zusammen mit Nikola Jakobsen. Weil der wenn der über die beiden Physios spricht, das ist so lustig. Also die haben ja wirklich eine ganz hohe Meinung voneinander.
Das lasse ich gerne so stehen, aber ich glaube, mit Nico wäre es auf jeden Fall witzig. Er wird die ganze Zeit lachen im Podcast.
Das wär geil. Ich glaube das nämlich auch. Das hat er ja bei seiner Verabschiedung auch schon angedeutet, dass er die beiden sehr lustig findet. Wir kommen zu unserer letzten Rubrik, meine persönliche Lieblingsrubrik.
Löwen fragen Löwen.
So, jetzt kommen wir nämlich zu den Fragen von Fans auf Social Media und auch von Mitspielern. Und wir starten mit der ersten Frage von einem deiner Mitspieler, auch aus Fußballsicht.
Servus, lieber Kohli, hier ist der Tim. Ich habe eine kurze Frage zum Fußballerischen, und zwar, wie du dich denn selber als Stürmertyp einschätzen würdest. Bist du jemand, der aktiv nach vorne und hinten arbeitet, oder fühlst du dich wirklich nur im Strafraum wohl, wo du sehr viel stehst? Aber auch, was man sagen muss, sehr oft richtig stehst. Ich hoffe, du freust dich auf unsere nächsten Fußballmatches und hast von der EM auch nicht allzu viele Blessuren mit nach Hause gebracht. Schöne Grüße und viel Spaß noch. Ciao.
Ja, die Frage ist ja einfach zu beantworten. Eiskalter Stürmer, eher Richtung Ronaldo, der echte Ronaldo. Ich glaube, meine Bilanz ist da eindeutig.
Also der brasilianische Ronaldo.
Der brasilianische Ronaldo.
Also körperliche...
Ailton. Ich glaube, ich stehe mit 5 oder 36 Toren, 12 Tore vor dem zweiten bei uns in der Torschützenliste. Also stehe ich da, wie Tim natürlich schon gesagt hat, sehr gut immer vorm Tor. Ich glaube, am Anfang der Saison, als wir noch viele Spiele hatten, waren die Beine immer ein bisschen müde. Da war ich eher der Strafraumstürmer. Aber ja, die letzten Spiele... Ja, war ich dann schon eher der Lewandowski, der zurückarbeitet, sich die Bälle erkämpft, im eigenen, ich sag mal, im hinteren Drittel und dann nach vorne geht.
Mit den
Definitiv. Ich glaube,
Fußball vergleicht.
Also. Ich glaube, meine Qualität entspricht natürlich nicht ganz dem.
Nicht ganz? Ach so, ich dachte.
Ich glaube, nicht ganz lässt sehr viele Interpretationsfreiräume.
Im Himmel, ey.
Aber die Torjägerkanone... Zur Winterpause.
Er schreibt echt auf, wie viele Tore schießt.
Ja. Applet hat drin eine Liste. Da wird aufgeschrieben, wie oft alt und jung gewinnt und wer die Tore macht.
Und was ist die Konsequenz daraus? Kriegst du dann so eine Kanone tatsächlich? Nee.
Am Ende gibt es eine Kanone.
Ach Quatsch!
Klar. So wie die Super Bowl-Kanone in der Fantasy League bei euch, gibt es bei uns die, den goldenen Schuh. Aber es ist immer ein linker, ich weiß auch nicht warum.
Zu links oder rechts Fuß?
Rechts.
Okay.
Aber vielleicht, weil die meisten zwei linke Füße haben, das kann auch sein.
Also ich halte dich ja wirklich nicht für technisch versiert im Fußball, sage ich dir ganz ehrlich.
Aber das kannst du ja nicht daran festmachen, wenn wir Arschschießen spielen vorm Spiel.
Nee, natürlich kann ich da die Technik daran festmachen. Du bist ja nicht sonderlich trickreich.
Also jetzt ist die Frage, mit wem also du das vergleichst. Also
guck mal, hier direkt vor dem Internat ist ja so ein kleines Spielfeld. Mhm. So, wenn wir da 1-gegen-1 spielen würden technisch, also ich glaube, ich würde dich
fertig machen.
Ja gut, ich bin mir bewusst, dass ich bei meiner körperlichen Verfassung innerhalb der ersten 5 Minuten ein paar Tore machen müsste, weil es danach für mich eng wird. Aber technisch gesehen?
Also ich glaube, dass es nicht so schlecht ist, wie du denkst, aber natürlich ist das nicht wie bei Patrick Gretzky zum Beispiel uns in der Mannschaft.
Sehr guter Fußballer, ne?
Sehr guter Fußballer, gar keine Frage. Hat auch am Anfang, muss man ehrlicherweise sagen, oder währenddessen, ich glaube wegen der Wade, öfter mal nicht mit Fußball gespielt. Steht, glaube ich, auch 12, 13, 14 Tore hinter mir. Zweiter ist Palle, dritter ist Johnny aktuell. Wird aber natürlich am Ende sehr, sehr eng. Hat letztes Jahr, glaube ich, auch 70 Tore gemacht hier. Und hat am Ende Palle, der weit, weit vorne war, und Gudjon Vallo beide noch überholt am Ende. Ja, sowohl Assist als auch Tore ist er wirklich überragend. Da stelle ich mich deutlich hinten an, gar keine Frage. Aber wir haben auch Spieler, die zwei linke Füße haben und trotzdem ja, den Ball mit einem Meter Entfernung als Field Goal rüberhauen.
Was bist du für ein Fußballfan?
FC Bayern München. Und der Podcast ist zu Ende.
Willkommen zur nächsten Frage.
Oben, die Oberen.
Servus Kohli, Flo hier. Ich hoffe, Kevin und du habt viel Spaß beim Podcast. Ich habe auch noch eine Frage an dich. Und zwar bist du neben dem Handball ja auch für deine Kraftfähigkeiten und deine Leidenschaft zum Angeln bekannt. Deshalb würde ich gerne wissen, auf welche Situation du am liebsten zurückschaust. Das erste Mal 100 Kilo auf der Bank gedrückt zu haben oder den ersten Fisch alleine aus dem Wasser geholt zu haben. Freue mich auf deine Antwort. Bis später.
Die Frage ist einfach.
Nämlich?
Flo ist ja nur neidisch, weil er nur 70 Kilo drückt. Aber wie gesagt, da das bei mir nicht den großen Stellenwert hat und ich das mache, weil ich das machen muss, dann ja natürlich eher, da es mit Handball in dem Sinne nichts zu tun hat, gehe ich auf den ersten großen Fisch, den ich gefangen habe.
Okay. Ja gut, also wir haben jetzt über das Angeln bei dir jetzt nicht, also das ist ja...
Das ist schon
ja
ausgelost.
Weitgehend bekannt. Ich wollte sagen weitgehend bekannt, aber du hast es ja auch gesagt. Es kommen auch im Übrigen nochmal Fragen in die Richtung. Wir sind nämlich jetzt bei den Social-Media-Fragen der Fans. Bianca Klemm auf Facebook. Im DHB-Dress hast du die 48 und bei den Löwen die 80. Haben die Zahlen eine bestimmte Bedeutung für dich?
Ja und nein. Okay. Fangen wir eigentlich mal damit an. Die Nummer 80 habe ich ja eigentlich nur genommen damals. Ich war in Leutershausen mit 17 der Jüngste im Kader. Die Nummer 8, die ich immer hatte, mit der sehr, sehr viele Daten und auch positive Momente verbunden waren, die immer meine Trikotnummer war, war natürlich schon vergeben in dem Fall. Und dann habe ich mir meine ganzen oder alle Nummern aufgeschrieben, die eine 8 beinhalten. Ja, und außer der 88, die man selbstverständlich nicht nimmt, hat mir in dem Fall dann die 80 am besten gefallen. Deswegen habe ich die genommen. Und dann habe ich damals im DHB-Team die 48 zugespielt bekommen, weil die einfach ab 40 die Trikots an alle neuen Spieler rausgehauen haben. Und dann habe ich die 48 bekommen. Das war im November 2015 und die Handballfans werden sich erinnern. Im Januar 2016 wurden wir Europameister. Da hatte ich eben besagte Nummer 48 und seitdem habe ich die behalten.
Laura Kappa hat uns bei Insta eine Frage geschrieben. Hier steht aber nicht nur Laura hat diese Frage gehabt. Offensichtlich ist diese Frage öfters vorgekommen. Hast du eine Freundin?
Die Frage habe ich auch von meinen Freunden schon zugespielt bekommen, aber ja, da mein Insta-Profil und alles Weitere natürlich, wie gesagt, rein sportlich basiert, da lassen wir die Frage gerne offen stehen.
Das ist ja ein bisschen wie bei Stefan Raab, der hat auch mal nie was dazu gesagt. Gehört auch nicht in die Öffentlichkeit, finde ich.
Kann ja jeder, wie gesagt, selbst entscheiden, ob er das möchte oder nicht.
Wieso hast du immer ein Langarm-Shirt unter deinem Trikot an, ist die Frage von Madame Basic, auch über Instagram.
Ja, das ist eigentlich mittlerweile mehr Gewohnheit geworden. Ich habe meistens sogar im Sommer, obwohl es warm ist in der Halle, Langarm-Shirts an, einfach weil bei diesen utopischen Temperaturen in der Halle ja, ich als Kreisläufer natürlich sehr, sehr am Schwitzen bin. Einfach weil die Masse das hergibt. Und da ich sonst keinen Ball fangen kann, weil mir die ganze Zeit der Schweiß die Arme runterläuft und meine Hände nass sind, ja, bin ich dann da hängen geblieben.
Max Budde schreibt bei Insta, was war bis jetzt der schwerste Fisch beim Angeln, den du am Haken hattest?
Der Fisch war letztes Jahr im März in Spanien und hatte 2,59 Meter mit einem Gewicht von 120 Kilo.
Boah. Also noch größer als deines Christopans. Und schwerer. Das ist aber schon, das ist schon eine Dimension. Gibt es da ein Bild von? Das musste bei Gelegenheit mal veröffentlichen, glaube ich. Scheint ja wirklich viele Leute umzutreiben. Oberschwester Lana. So, jetzt kommt eine Frage. Da finde ich den Nachsatz sehr interessant. Mit wem bist du bei den Löwen auf einem Zimmer und was hält er von deinem Schnarchen? Das ist ja die Frage, woher weiß Oberschwester Lana, dass du schnarchst?
Das habe ich mich gerade in dem Zusammenhang auch gefragt, weil ich kenne Oberschwester Lana in dem Fall nicht.
Über Instagram.
Okay, aber ich war letztes Jahr mit Steffen und dieses Jahr mit Ilja auf dem Zimmer. Aber ja, Ilja hat die Nase ja auch schon ein paar Mal kaputt gehabt. Das, ich glaube, das mit dem Schnarchen gleicht sich aus.
Stört dich auch nicht?
Nö, ich kann mich umdrehen und schlafe direkt. Also ich höre weder sein noch mein Schnarchen.
Und die Nachbarzimmer haben sich auch noch nicht beschwert?
Wenn ich schlafe, dann schlafe ich. Ich höre das nicht, wenn einer klopft.
Bei der Nationalmannschaft hast du Andi Wolf auf dem Zimmer. Wie ist es da verteilt? Schnarcht er auch?
Nö, Andi ist die ganze Zeit im Zocken und brüllt darum. Also er sorgt tagsüber für den Lärm und nicht nachts. Wobei mein Schnarchen aber deutlich besser wurde.
Ich habe das ja auch schon mal beobachtet mit seiner Zockerei. Also er scheint nicht so wirklich gut zu sein in dem, was er da zockt.
Nein, so wie er flucht und rumschreit, wird er anscheinend immer im Verlieren zu sein. Ist die Frage, ob er das nicht mal besser wechselt.
Vielleicht einmal ein anderes Spiel.
Ist auch ein anderes Sportler, man hält ja keinen Ball.
Ja, so, jetzt sind wir auf Betriebstemperatur, jetzt wo es zum Ende zugeht. Der Honigkuchenbärt, sehr geiler Name übrigens bei Instagram.
Hast du schreibt, Honey Badger.
Ja, stimmt. Mit wie vielen blauen Flecken gehst du durchschnittlich aus einem Spiel?
Ich glaube, der Durchschnitt liegt bei 0,478,3562 Periode. Begründung?
Ja.
Habe ich keine.
Okay. Aber du hast ja ordentlich blaue Flecken.
Die Zahl kenne ich, habe ich ausgerechnet. Nee, mittlerweile, also ich bin kein Typ, der schnell blaue Flecken bekommt. Und dann ist das ja auch nicht so, dass man vielleicht wie früher im Handball die ganze Zeit ja, gepetzt wird oder gezwickt oder wie auch immer man das.
Gepetzt?
Ja, bei uns im Odenwald sagt man petzen, was hier sagt man zwicken. Also
ach so, ja, gleich, kneifen.
Kneifen, genau. Ja, das gibt es nicht mehr in dem Falle. Von daher ja, bin ich eigentlich meistens ohne.
Okay. Eigentlich hätte ich noch eine Frage. Das ist eine ganz persönliche.
War das schon alles da?
Was ist das spannendste Küchenutensil, was du jemals gekauft hast?
Das ist definitiv der Wurster, der mir meine perfekte Currywurst in 4 bis 5 Minuten, je nach Stärke der Wurst, zubereitet. Habe ich mir natürlich beim Football schauen bei meinem Kollegen Kevin Gavin abgeschaut, der bis vor einem Jahr nicht wusste, dass sein Nachname Deutschland gewinnt bedeutet.
Ja, das war tatsächlich ein Gag, den du mir erklären musstest, da bin ich auch ehrlich. Aber ist okay, jetzt habe ich es ja, deswegen steht es ja jetzt überall auf dem Trikot drauf.
Ja, ist ja perfekt.
Ja, finde ich auch. Hoffentlich im April.
Hoffentlich nicht nur im April.
Hoffentlich nicht nur im April, aber da wäre es schon mal ein erstes Mal richtig wichtig.
Wenn du bedenkst, wir haben sehr, sehr viele Spiele mit den Löwen, zum Beispiel am Donnerstag und am Sonntag, wo es ja noch Karten gibt am Donnerstag. Ich hoffe, da wird auch gewonnen, mein Lieber. Also nicht nur Nationalmannschaft bedenken, auch wenn das fürs Vaterland ist und mit Stolz erfüllt. Aber bei den Löwen natürlich auch. Wir haben große Ziele.
Ja, jetzt holen wir erstmal 4 Punkte diese Woche gegen Melsungen und gegen Nîmes. Und dann schauen wir mal, was dieses Jahr noch geht.
Definitiv.
Ich glaube, dass noch was geht. Ich glaube, dass wir uns zum Ende der Saison über die Rhein-Neckar-Löwen noch sehr wundern werden. Weil der möglich. Vorteil ist ja, wenn du Potenziale hast in deiner Spielweise und die haben die Löwen, dann kannst du diese Potenziale auch noch ausschöpfen. Wenn du am Ende deiner, wenn so eine Mannschaft am Ende einer Entwicklung ist und da nichts mehr geht, dann weißt du, da geht nichts mehr. Aber das ist bei uns nicht der Fall.
Höre ich da Kritik an unserer Spielweise?
Nee, hä?
Nein. Wenn wir unser Potenzial nicht voll ausschöpfen.
Es gibt Potenziale, die die Mannschaft noch ausschöpfen kann, ja.
Vor allen Dingen im Zusammenspiel, was aber ja auch logisch ist. Viele neue Leute, neuer Trainer, ist doch klar.
Definitiv.
Deshalb glaube ich, dass am Ende der Saison sich der ein oder andere noch über die Löwen wundern werden wird. Und wenn ihr da mal mit dabei sein wollt, dann kauft euch Karten. Es wäre cool, wenn wir uns live in der SAP-Arena sehen. Ansonsten sage ich jetzt Dankeschön, Janik Kohlbacher. Du hast jetzt noch eine Runde Training. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder mit der nächsten Folge von Ein Team, ein Podcast. Und wir verraten natürlich noch nicht, wer Gast ist. Aber ich freue mich sehr drauf. Janik, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.
Und jetzt viel Spaß beim Training. Und euch draußen, denkt dran, schön abonnieren. Freuen wir uns drüber. Bis bald. Tschö.
Das war Ein Team, ein Podcast. Jetzt bei Spotify oder iTunes abonnieren. Bis zum nächsten Mal.